Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ja, und mit Ihnen am Pfingstmontag. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Pfingstwunder. Die Jünger vernahmen ein lautes Rauschen und Feuerzungen erschienen über ihren Köpfen. Und dann konnten sie plötzlich in allen Sprachen sprechen und wurden von den Menschen verstanden. Wurden dann also mutige Verkünder und haben die weltweite christliche Gemeinschaft begründet. So die Apostelgeschichte. Der Geburtstag der Kirche also. Und just an diesem Pfingstmontag stellt der Papst seine Enzyklika vor, seinen Rundbrief, seinen Lehrbrief, der sich mit den Folgen einer Erfindung beschäftigt, die zumindest ein solches Sprachenwunder auch ist. Denn auch mit den LLM, also den Large Language Models, können künstlich intelligente Programme wie ChatGPT oder Claude alle Menschen in die Lage versetzen, alle Sprachen zu sprechen und verstanden zu werden und uns von der Nähmaschine bis zur Quantenphysik auch alles maschinell zu erklären. Aber
Artificial Intelligence now demands to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion and death. Like nuclear energy, it must be at the service of all. Of the common good.
Also, aber die künstliche Intelligenz muss ein gemeinsames Gut sein und muss allen dienen und muss entwaffnet werden und da muss eben frei von Unterdrückung sein. Das hat Papst Leo der 14. heute gesagt zu seiner Enzyklika. Mehr dazu und zu seinen Gedanken zu KI gleich und über Kulturpolitik von regional Sachsen-Anhalt bis supranational EU dann auch. Wie manipulativ KI ist, das hat der Vatikan spätestens erfahren, als ein Foto vom vorigen Papst Franziskus in einem weißen XXL-Daunenmantel viral gegangen ist. Darin sah Papst Franziskus aus wie eine Mischung aus Michelin-Männchen und Dicke-Hose-Rapper. Hat er natürlich nie angehabt, so einen Daunenmantel. Das Foto war KI-generiert und hat vielen zum ersten Mal gezeigt, wie täuschend echt so ein Tool wie Midjourney wahrscheinlich, also die Bilderstellungssoftware, mittlerweile funktioniert. Das Thema KI beschäftigt also völlig folgerichtig auch den aktuellen Papst Leo XIV. Er schreibt über sie in seiner ersten Enzyklika. Enzyklika sind Lehrschreiben, die Päpste seit dem 18. Jahrhundert an die Weltkirche sozusagen schreiben. Und Papst Leo XIV. Steht da in der Tradition auch seines Namensvorgängers Leo XIII. Der hat in seiner Enzyklika Rerum Novarum übersetzt in den neuen Dingen auch über disruptive Neuerungen geschrieben. Und 1891 war das die industrielle Revolution. Über die Enzyklika von Leo XIV. Spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Luisa Mayer. Hallo Luisa Mayer.
Hi.
Was für Folgen für Gesellschaft und Moral sieht denn der Papst Leo XIV. Durch die technologische KI-Revolution?
Also für Leo hat die Entwicklung der KI eine ebenso große transformative Kraft, so einen großen Umbruch wie die industrielle Revolution im späten 19. Jahrhundert. Mit allen positiven, aber auch negativen Folgen, die es da mit sich zieht. Zum Ersten geht es natürlich um den Verlust von Arbeitsplätzen. In der industriellen Revolution waren es die Weberinnen, die Schuhmacher, die Landarbeiter, die waren plötzlich arbeitslos. Und heute droht eben Programmiererinnen, Grafikern, Buchhalterinnen dasselbe, dass sie eben durch die Maschine ersetzt werden. Leo empfiehlt da jetzt schon Unternehmen, Arbeitgeber, ja, dass sie das frühzeitig im Blick haben, dass sie die Arbeitsplätze, die KI bald übernehmen könnte, dass sie die Menschen, die dafür jetzt zuständig sind, eben frühzeitig umschulen. Im Kern seiner Analyse aber steckt auch so eine richtig große Kapitalismus- und Herrschaftskritik. Leo beschreibt nämlich, dass die Entwicklung der KI vor allem in den Händen von privaten Tech-Konzernen liegt und das hat auch negative Auswirkungen, nämlich dass die KI auch Ideologien und Stereotype von Entwicklern und Programmierern widerspiegelt und soziale Ungerechtigkeiten verstärken kann und die Macht von diesen Tech-Konzernen wiederum stärkt.
Was für einen Ton schlägt denn Leo XIV. An? Ist er alarmiert? Ist er irgendwie versöhnt? Guckt er positiv in die Zukunft? Also Potenziale?
Ja, beides, ne? Also man könnte ja auch denken, dass so ein Papst die KI einfach komplett verteufelt und sagt, Leute, das sollt ihr nicht benutzen. Das macht er aber nicht, sondern er ist da total pragmatisch. Und ja, so diese Gelassenheit und Zuversicht, die er, glaube ich, auch im letzten Jahr versucht hat auszustrahlen, die klingt auch ein bisschen aus diesem langen Text raus. Da gibt es am Anfang zwei Bibelstellen, die er ja so erzählt, mit denen er den Ton quasi anschlägt. Zum einen die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Da beschreibt er die Menschen, die anmaßend nach höherem streben oder wie Leo eben sagt, die Würde des Menschen der Effizienz opfern. Das ist für ihn so ein Negativbeispiel, wie man auch auf so technologische Entwicklungen schauen kann. Stattdessen erklärt er seine eigene Haltung an der Geschichte von Nehemia. Der ist nach dem babylonischen Exil ins zerstörte Jerusalem zurückgekehrt und hat kollektiv mit Handwerkern, mit der ganzen Gesellschaft zusammen die Stadt wieder aufgebaut. Und dieses Bild versucht er zu transportieren. Also gemeinsame Anstrengung, gemeinsame Verantwortung, KI als größte Baustelle unseres Zeitalters.
Ja, und interessanterweise, also der Turmbau zu Babel ist ja quasi das Gegenstück zum Pfingstwunder. Und da wird dann auch mit KI ein Schuh draus, ja. Warum äußert sich denn der Papst, warum äußert sich die katholische Kirche denn überhaupt zu so einem technologischen Thema?
Also für Leo ist das wirklich eine Kontinuität zu seinem Namensvorgänger Leo dem 13., dessen Namen er auch sehr bewusst gewählt hat. Es ist für ihn eine Frage der Soziallehre. Also es geht wirklich nicht um die Technik als solche, sondern um die Frage, was macht das eigentlich mit Gesellschaften, mit unserem Zusammenleben und auch mit sozialer Gerechtigkeit. Also er erörtert auch die Frage, was diese technischen Entwicklungen auch für arme Menschen bedeuten. Und das Thema hängt auch ganz konkret mit einem ja Kernthema der römisch-katholischen Kirche zusammen, nämlich Krieg und Frieden. Und da wird Leo sehr konkret. Er kritisiert KI-gestützte Waffensysteme. In der Enzyklika selbst sind keine konkreten Länderbeispiele drin, aber vor kurzem hatte Leo noch sehr konkret über KI-Einsatz in Ukraine, Gaza, Libanon und Iran gesprochen und von einer Spirale der Vernichtung gesprochen. Und in der Enzyklika hat er jetzt vor allem unterstrichen, dass Entscheidungen über Leben und Tod auch weiterhin von Menschen getroffen werden müssen und ja, nicht von der Maschine übernommen werden dürfen.
Normalerweise wurden solche Enzyklika einfach immer veröffentlicht und schon gar nicht war irgendwie so ein Papst dabei, sondern dann haben das andere Stellvertreter gemacht. Wie ist das zu interpretieren, dass Papst Leo der 14. jetzt dieses Lehrschreiben wirklich als Event veranstaltet, auf dem er selbst ist und wo auch Menschen aus Kirche, Kultur und Gesellschaft eingeladen sind?
Also optisch sah es jetzt gar nicht mal so viel anders aus als die Vorstellung vorher. Ich habe mir den Livestream angeguckt. Das war auch weiterhin ein voll besetzter, etwas düsterer Raum, der eigentlich so ein bisschen aussieht wie ein Uni-Hörsaal. Die sogenannte Synodenaula im Vatikan war das. Und dann sitzen da halt die Kardinäle, die Bischöfe mit ihren pinken und roten Scheitelkäppchen, Diplomaten, Journalisten, alles rappelvoll. Aber er ist eben selber auch höchstpersönlich gekommen und hat seine Ansprache auf Englisch gehalten. Also seine Messen hält er ja normalerweise auf Italienisch. Aber das, was er jetzt zu KI nochmal zu sagen hat, hat er auf Englisch gehalten, eben mit dem Ziel, dass diese Botschaft auf der ganzen Welt gehört wird. Und noch eine Anekdote oder eine kleine Beobachtung am Anfang dieser PK, dieser Pressekonferenz, wurde dann ein Film gezeigt. Bisschen abenteuerlicher Zusammenschnitt fand ich ehrlich gesagt von so ganz alten Filmaufnahmen von den allerersten dampfbetriebenen Eisenbahnen, von der Industrialisierung, Fabriken bis hin zu Bildern aus dem Zweiten Weltkrieg, vom Fall der Berliner Mauer und dazwischen dann immer Bilder von den jeweiligen Päpsten montiert. Also die Aussage ist schon, egal was auf der Welt passiert, was da an Transformation passiert, an technischen Entwicklungen, die Päpste haben da eigentlich immer was zu sagen.
Gerade Leo war ja in der Öffentlichkeit, weil er sich auch eben wie ihr jetzt in dieser Enzyklika gegen den Krieg im Iran positioniert hat und damit hat er den amerikanischen Präsidenten Trump herausgefordert und das ging dann so als Schlagabtausch, also vor allem von Trumps Seite in die Öffentlichkeit. Kann man das, dass er da jetzt selbst auftritt und dass er das auf Englisch vorträgt, ist das in irgendeiner Weise als in diesem Zusammenhang auch zu lesen und zu interpretieren, dass er eben sich nicht auf diese Scharmützelchen einlässt, sondern quasi die Kraft seines Amtes komplett da walten lässt?
Ja, ich habe die ganze Enzyklika eigentlich ja aus so einer Fortführung seiner vorherigen Theologie eigentlich gelesen. Also er hat einfach all das, was er vorher schon gesagt hat, die Kritik am Krieg, an dem Gewinn der Rüstungskonzerne, all das hat er einfach weitergeführt. Was Trump möglicherweise auch an dieser Enzyklika nicht so gut gefallen könnte, ist Leos explizite Kritik an den Tech-Konzernen im Silicon Valley. Da hat er nämlich gefordert, dass die deutlich stärker politisch reguliert werden und auch ja, Regierungen sich da stärker einbringen, diese KI im Auge zu behalten, auch auszubremsen, wenn es Not tut. das dürfte Trump möglicherweise nicht besonders gefallen. Eine Person, die auch ganz sicher die Enzyklika sehr gründlich lesen wird, ist J.D. Vance, der ja selbst auch konvertierter Katholik ist. Der hat schon angekündigt, dass er die lesen wird und sich darauf eingestellt, dass ihm manches gefällt und manches eher nicht. Ich finde, also in den letzten Wochen wurde das ja teilweise so ein bisschen so dargestellt, als sei Papst Leo dieser Anti-Trump, ne, in der Iran-Frage, als sei er da so komplett die kirchliche Opposition in diesen Friedensfragen. Was man dabei in Klammern, finde ich, nicht vergessen sollte, ist, dass eigentlich zwar in diesen Kriegsfragen, auch in der Migrationsfrage, Trump und Papst Leo extrem weit auseinanderstehen, aber dass in ganz vielen anderen Fragen, die eben doch beide konservative ältere Herren sind, zum Beispiel ja ein sehr konservatives Bild von der Familie haben. Beide sind stark gegen Abtreibung. Also es gibt schon noch genug Themen, wo die beiden ziemlich stark auf einer Linie sind.
Und diese Enzyklika, wenn wir das jetzt mal mit EU-Gesetzgebung analog setzen, ist dann der Vatikan und was der Papst da reinschreibt, ist das dann quasi die EU-Gesetzgebung, die dann in den Bistümern quasi in Landesverordnungen umgesetzt wird. Also ist das bindend oder wie wirkt das?
Also es ist jetzt kein Kirchenrecht. Die Kirche hat ja auch eine eigene Gesetzgebung. Das ist es nicht, ne? Also es ist eher zu verstehen als offizielle katholische Lehre und offizielle katholische Theologie. Also es werden jetzt eher die Gedanken gespreadet in die katholischen Unis, in die Bischofskonferenzen auf der ganzen Welt. Dort sollen diese Gedanken quasi aufgenommen und weiterverarbeitet werden. Und erfahrungsgemäß passiert das auch, dass sich eben Bischöfe und Priester weltweit auch noch Jahre später auf so ein Lehrschreiben, eine Enzyklika, ja, beziehen und daraus zitieren. Eine Enzyklika zum Beispiel, die total viel Wumms hatte, war die Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus vor einigen Jahren, die sogenannte Umweltenzyklika. Da wurden dann inspiriert von dieser Enzyklika sogar Forschungsinstitute gegründet, auch ein vatikanisches Bildungs- und Forschungsinstitut. Ob das jetzt auch bei dieser KI-Enzyklika kommt, weiß man noch nicht, aber wäre vorstellbar. Und so eine erste Enzyklika gilt auch immer als eine Art Programmatik für das ganze Pontifikat, für die ganze Amtszeit eines Papstes. Und ich gehe davon aus, dass Papst Leo ziemlich sicher an diesem Thema auch noch weiterarbeiten wird.
Vielen Dank, Luisa Mayer, über die erste Enzyklika von Papst Leo dem 14.
Gern.
Eben KI und Papst und wir bleiben bei Technologiegeschichte und gehen noch vor die Anfänge der christlichen Kirche. Zum ersten Jahrhundert vor Christus, da gab es im Mittelmeerraum schon Wassermühlen, gemahlen haben aber auch schon die Steinzeitmenschen. Und auch an den Mühlen, im Hintergrund hier gerade eine Wassermühle, lässt sich wie an päpstlichen Enzykliken gesellschaftliche Entwicklung ablesen, die eben sehr durch ökonomische Verhältnisse geprägt war und auch immer noch ist. In Deutschland waren heute 650 historische Mühlen für Besucherinnen und Besucher geöffnet und der Architekturkritiker Nicolas Bernau hat in Nordwestdeutschland einige Mühlen besucht und war, hat er vorhin im Gespräch gesagt, begeistert. Guten Abend, Nicolas Bernau.
Hallo.
Warum sind Sie denn überhaupt als Architekturkritiker heute Mühlen besichtigen gegangen?
Es ist ja schlichtweg eine der wichtigsten und auch übrigens wahrscheinlich ältesten Erfindungen überhaupt des Menschen, denn erst durch das Mahlen werden ja Gräser oder heute eben Getreide zu Nahrungsmitteln, die man weiterverarbeiten kann, also zum Beispiel zu Brot oder zu Fladen oder auch zu Müsli oder sonst irgendwas. Das heißt, man muss irgendwie die Samen von den Getreiden kaputt kriegen und dazu dienen ja im Wesentlichen Mühlen, aber man kann damit eben auch zum Beispiel Öl produzieren. Auch dazu muss man irgendwie erstmal die Saat kaputt kriegen. Von der kleinen Handmühle, bei der man eben zwei Steine übereinander reibt, ganz praktisch gesehen. Das ist übrigens auch das Grundprinzip von praktisch allen anderen größeren Mühlen bis heute geblieben. Oder eben Wassermühlen, die mit Wasser betrieben wurden. Also entweder wenn es oben rüber geht, heißt es dann oberschlächtig. Oder wenn das Rad von unten getrieben wird, unterschlächtige Wassermühlen. Diese riesigen Windmühlen, die ja die ganzen Landschaften beherrschend haben, bis dann diese gigantischen Mühlfabriken des 19. und 20. Jahrhunderts. Das ist ungeheuer spannend, auch architektonisch und landschaftsprägend und eben auch deswegen so interessant, weil ja Müller immer sehr reiche Leute waren. Sie konnten ja durch ihre Monopolstellung die Bauern, sogar die Adligen und die Städte dazu zwingen, ziemlich viel Geld bei ihnen zu lassen. Und es gibt ja immer so die Legende geradezu von der dicken Müllerin. Gibt sogar ein Restaurant in Berlin, das heißt direkt so. Ja, die war eben dick, weil sie so viel Geld hatten und die haben sich natürlich auch tolle Architekturen geleistet.
Und wo waren sie heute?
Also heute Morgen war ich vor allem in Nordwestdeutschland, unter anderem in Tedinghausen. Das ist ganz südlich von Bremen, also überhaupt südlich von Bremen gewesen. Eine wunderbare Windmühle habe ich da gesehen, eine holländische Galeriemühle. Die sind insofern sehr spannend, weil der Kopf oben gedreht werden kann, und zwar durch ein kleines Windrad. Und dieses Windrad schiebt eben den gesamten Kopf mit den großen Windmühlrädern immer genau in die Windrichtung, die am besten ist, um möglichst viel Energie zu übertragen. Und ganz toll war eben der Besuch in der Wassermühle in Neubruchshausen. Das ist eine ganz wunderschöne, ganz alte Mühle, die aus dem Mittelalter kommt noch, die das Wasser der Hache benutzt. Das kennen vor allem Makanuten ganz gut. Und die ist bis in die 1970er Jahre in Benutzung gewesen und wurde dann eben wirklich gerettet, wie mir der Vorsitzende des Vereins erzählt hat.
Das war ein sehr runtergekommenes Gebäude und es war komplett entkernt. Also es war keine Mühleneinrichtung mehr vorhanden. Und wir haben dann quasi im Rahmen der letzten 10 Jahre haben wir alles Mögliche wieder zusammengesammelt an Maschinen für die Mühle und haben sie saniert. Und seit letztem Jahr produzieren wir wieder Mehl.
Und ja, das ist eben total typisch. Solche Mühlen werden meistens von glühenden Enthusiasten gerettet, sowohl als Gebäude als auch als Maschinen. Und wenn sie die Maschinen nicht mehr haben, dann kaufen sie sich eben im weiten Umkreis die Maschinen zusammen und rekonstruieren die Wassersysteme. In dem Falle wurde zum Beispiel der ganze Teich neu ausgegraben und auch der Wassergraben für die Mühle richtig wieder instand gesetzt. Ja, und das ist eigentlich das richtig Spannende. Dann hat man nämlich wirklich auch Sounderlebnisse, die man sonst nirgendwo kriegen kann. Ja, und als wir da in diesem kleinen Häuschen standen, also da bebt der Fußboden, da beben die Wände, da bebt alles, wenn eben diese Mühle wirklich läuft. Und die meisten Mühlen wurden eben schon im 19. Jahrhundert oder frühen 20. Jahrhundert auf Motoren umgestellt. Die waren gar nicht mehr mit Wasser in Betrieb, weil das schlichtweg effizienter war und die höheren Kosten für Öl und für Benzin und für Diesel natürlich vor allem ausgeglichen hat.
Heute waren also alle, die sich für die Mühlen interessiert haben, zusammen? Und wie muss ich mir das vorstellen? War das so eine Busrundfahrt von der einen zur nächsten Mühle und da sind nur so Mühlenenthusiasten unter sich? Und wer finanziert so einen Tag?
Nee, das ist richtig ein Familienfest. Also da in diesem Falle in Neubruchshausen, da fand ein richtiger Markt statt, aber auch an allen anderen, die wir so gesehen haben, waren so richtig kleine Feste, wo man zusammenkommt. Naja, und funktionieren tut das Ganze letztlich vor allem mal deswegen, ja, weil es massive Selbstausbeutung ist von diesen Vereinsmitgliedern. Das sind glühende Enthusiasten, die sich gar nicht vorstellen können, dass jemand sich nicht dafür interessiert, wie ein Turbinenmotor von 1921 bis ins letzte, kleinste Detail funktioniert. Und da muss man eben auch sagen, es gibt immer wieder inzwischen Projektgelder vom Bund, von den Ländern, von den Kommunen, auch ganz viel von der Europäischen Union. Man sieht überall so Europäische Union-Aufstecker, weil man einfach entdeckt hat, ja, das ist ein soziales Projekt und genau ein Teil der Sozialstruktur, die ja so wahnsinnig wichtig ist, wie man gerade aktuell merkt. Denn überall da, wo es die nicht mehr gibt, da werden ja gerade rechte Populisten ganz stark.
Früher gab es solche Mühlen überall. Warum gibt es die eigentlich nicht mehr?
Ganz praktisch deswegen, weil der Staat sie nicht wollte. Und zwar sehr lange nicht, seit den 20er Jahren schon, gibt es immer wieder Gesetze und Initiativen des Deutschen Reichs früher, dann später der Bundesrepublik und auch der DDR, die privaten Mühleneigentümer im Grunde genommen aus dem Geschäft rauszutreiben. Das sind Wasserrechte, die gehen teilweise bis ins Mittelalter zurück. Das sind Mühlrechte, die gehen auch bis ins Mittelalter zurück. Die wurden gekauft von den großen Mühlen, die damit eben auch die Rechte bekamen, um ihre Geschäfte zu betreiben. Oder zum Beispiel von den Elektrofirmen und von den großen Elektrokonzernen, die damit legitimieren konnten, warum sie große zentrale Kraftwerke gebaut haben, die ja auch, das muss man ganz nüchtern sagen, die sind viel effizienter. Die sind auch, was die Mühlen angeht, viel sauberer, viel hygienischer gewesen. Also insofern, es gab auch wirklich Gründe dafür, dass man diese kleinteiligen Strukturen abgeschafft hat. Aber 1971 gab es dann eben das abschließende Gesetz, dass in der Bundesrepublik die kleinen Mühlen dicht machen müssen über eine gewisse Zeit. Und da haben dann im Grunde genommen die meisten Müller dann auch aufgeben müssen.
Nicolas Bernau war beim Deutschen Mühlentag, der ist jedes Jahr am Pfingstmontag. Also wenn er sie gekriegt hat, nächstes Jahr können sie auch hin. In gut 3 Monaten wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Und vor einem Monat hat die in diesem Bundesland vom Verfassungsschutz als gesicherte rechtsextreme Partei AfD ihr Wahlprogramm verabschiedet, dazu auch Punkte zur Kultur. Mit Steuergeld solle vorwiegend Kultur gefördert werden, die einen Beitrag zur deutschen Identitätsfindung leiste. zur deutschen Identität hat vor allem in den vergangenen Jahrzehnten ja im allgemeinen Politikverständnis auch die Aufgabe der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und Holocaust gehört. Und dazu gehört auch die Wiedergutmachung und Restitution von geraubter Kunst. Mindestens 600.000 Kunstwerke sollen die Nationalsozialisten geraubt haben. In Sachsen-Anhalt gibt es ein Pilotprojekt, das Museen und Sammlungen in der Region bei der Aufklärung und Recherche nach Raubkunst unterstützt. Gefördert wird es vor allem vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste. Wenn es nach dem Willen der AfD geht, aber nach der Wahl nicht mehr. Vor der Sendung habe ich darüber gesprochen mit Maike Hopp. Sie ist Vorständin des Zentrums für Kulturgutverluste. Und ich wollte zuerst wissen, was für Provenienzforschung wird in Sachsen-Anhalt denn betrieben?
Wir fördern aktuell als Deutsches Zentrum Kulturgutverluste in Sachsen-Anhalt 7 Projekte aktuell, aber insgesamt wurden und werden 29 Projekte durch uns gefördert, die in Museen, Archiven, Stiftungen, wissenschaftlichen Einrichtungen zu NS-Raubgut, kolonialen Kontexten und auch Enteignungen in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR forschen. Und ein ganz konkretes Beispiel ist das von Ihnen benannte Projekt zur Erforschung von Objekten, die vermutlich aus jüdischer Herkunft sind. Und das ist insofern ein Pilotprojekt, weil es über ganz Sachsen-Anhalt wirkt und von der Moses-Mendelssohn-Akademie gemeinsam mit dem Museumsverband Sachsen-Anhalt getragen wird. Also hier haben wir eine Landesförderung und Projektarbeit gemeinsam, die zusammenwirken und auch zeigen, dass es nicht nur um Einzelfälle geht, sondern auch um langfristigen Aufbau von Wissen und Strukturen in einem Bundesland.
Und in diesem Projekt, da wird gerade der Hintergrund ermittelt von 176 Bildern, aber in der Lost Art Datenbank, die Sie ja beim Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste haben, da gibt es in Sachsen-Anhalt 87.000 Meldungen über NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter. Also daran kann man ja mal sehen, wie groß dieses Volumen ist, ne, alleine in der Region. Und was hat denn die AfD jetzt vor?
Also man muss unterscheiden zwischen politischer Programmatik und der tatsächlichen Regierungspraxis. Noch ist die AfD ja nicht gewählt. Aber wenn man das Programm liest, dann fällt schon auf, Provenienzforschung wird ja dort nicht isoliert angegriffen, sondern zusammen mit Kulturförderung, mit Erinnerungskultur, mit politischer Bildung und bestimmten konkret auch benannten Forschungsfeldern. Also die Provenienzforschung erscheint hier nicht als ein isoliertes Beispiel, sondern es ist tatsächlich ein Beispiel für einen breit angelegten kulturpolitischen Kampf darum, welche Forschung und welche Erinnerung und welche Kultur auch künftig legitim sein sollen.
Warum hat denn die AfD etwas gegen die Aufklärung der Verbrechen der Nationalsozialisten? Wieso passt das nicht zu der deutschen Identität in deren Lesart?
Naja, Provenienzforschung steht ja wahrscheinlich deshalb nicht isoliert im Programm der AfD, sondern eben mit kulturpolitischer Förderung, politischer Bildung und anderen Forschungsfeldern gemeinsam, die sich zum Beispiel mit Erinnerungskultur, Antisemitismus, Rassismus oder auch kolonialen Kontexten beschäftigen. Und da geht es aus meiner Sicht um mehr als einen Angriff auf die Provenienzforschung an sich, sondern um die Frage, wie offen und plural Wissenschaft und Kultur künftig auch aufgestellt sein sollen. Denn gerade die Provenienzforschung, die macht historische Gewaltkontexte natürlich extrem gut nachvollziehbar. Also wenn Sie ein geraubtes Objekt, das einst einer im Nationalsozialismus deportierten jüdischen Familie gehörte, in einem Museum zeigen, dann ist das für jeden Museumsbesucher natürlich unmittelbar verständlich und macht auch Geschichte und Schicksale auch emotional greifbar und nachvollziehbar. Und wenn man diese Form historischer Nachvollziehbarkeit und Vermittlung schwächt, dann wird natürlich historische Gewalt wieder abstrakter und damit auch leichter relativierbar.
Jetzt werden Sie ja allerdings, also das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste, überwiegend vom Bund gefördert. Wie könnte Ihnen denn eine AfD, die in Sachsen-Anhalt regiert, gefährlich werden?
Die Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste wird tatsächlich überwiegend aus Bundesmitteln finanziert und ist deshalb auch, ich sag mal, glücklicher aufgestellt als viele anderen Einrichtungen, die ganz oder überwiegend durch die Länder finanziert sind. So haben wir also tatsächlich eine gewisse Sicherheit, aber wir beobachten die Entwicklung natürlich sehr genau und denken auch unterschiedliche Szenarien durch, wie wissenschaftliche Arbeit, Förderstrukturen und auch unsere internationalen Kooperationen langfristig gesichert werden können. Denn es hat ja eine große Signalwirkung für die Forschungsförderung im Bereich der Provenienzforschung insgesamt und das auch deutschlandweit.
Und was für Folgen könnte eine Abwicklung der Provenienzforschung haben? Also eben nicht nur für die Provenienzforschung selbst, sondern auch für die Beziehungen von Deutschland zu Jüdinnen und Juden weltweit, zu Holocaust-Überlebenden, aber auch vielleicht zum Staat Israel oder vielleicht zu den USA, weil da kommen ja die Washingtoner Prinzipien her, 1998, mit denen eben auch Restitution erstmal thematisiert wurde.
Ja, da sprechen Sie natürlich einen wichtigen Punkt an. Die Provenienzforschung ist seit 1998 natürlich sukzessive gewachsen. Wir haben Expertise aufgebaut in Deutschland, die internationalen Kooperationen. Wir haben viel mehr institutionelles Wissen über die Herkunft verschiedener Objekte in den kulturellen Einrichtungen. Wir haben über Jahre aufgebaute Netzwerke und damit eigentlich jetzt auch langsam eine solide Grundlage geschaffen, um die historische Verantwortung mit unserem kulturellen Erbe auch auf Grundlage von Forschung wahrzunehmen. Und das sind natürlich Strukturen, die, wenn sie erstmal angegriffen, wenn sie erstmal systematisch auch torpediert werden, sich nicht wieder so leicht aufbauen lassen.
Vielen Dank, Maike Hopp, für dieses Gespräch über die Provenienzforschung in Sachsen-Anhalt und wie es damit vielleicht nach der Landtagswahl weitergeht. Danke, alles Gute.
Danke.
Fazit.
Im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen arbeitet eine neue Ausstellung auch Nazi-Geschichte auf, um gefühlten Wahrheiten etwas entgegenzusetzen. Denn Zeppeline sind bis heute nostalgisch verklärt oder eben durch das Unglück der Hindenburg, des damals größten gebauten Luftfahrzeugs, dramatisch aufgeladen, à la Titanic. Mehr über die Ausstellung, die der gefühlten Wahrheit etwas entgegensetzt, 30 Jahre nach der Gründung des Zeppelin-Museums, jetzt von Thomas Wagner.
Welche Verbrechen im NS-Regime haben stattgefunden und inwieweit ist der Zeppelin-Konzern auch damit involviert oder verknüpft?
Rundgang in einem großen Nebenraum des Zeppelin-Museums Friedrichshafen. Kurator Felix Banzaff bleibt vor einer großen Schautafel stehen. Daneben eine Vitrine, unter der ein kleiner Fallschirm mit Hakenkreuzaufdruck zu sehen ist. Sudetenfahrt 1938, liest man darüber in großen Buchstaben. Der Zeppelin war damals auf Propagandafahrt über dem sogenannten Sudetenland, einem Teil der heutigen Tschechischen Republik, unterwegs. Dieses Sudetenland hatte sich das Deutsche Reich unter den Nationalsozialisten im Jahr 1938 einverleibt. Damit standen Nachwahlen zum Deutschen Reichstag an und dann kam der Zeppelin ins Spiel, erklärt Felix Banzaff, Kurator der Ausstellung.
Und der Zeppelin wurde dazu genutzt, Wahlwerbung und Propaganda zu verbreiten für diese Wahl. Es wurden einfach Tonnen von kleinen Flugblättern abgeworfen.
Kurator Felix Banzaff geht ein paar Schritte weiter, zeigt auf die nächste Vitrine. Darin zu sehen, ein Bildschirm mit einem Schwarz-Weiß-Video.
Man sieht einen kurzen Videoausschnitt, die Eröffnungsszene der Olympischen Spiele. Adolf Hitler fährt im offenen Wagen ein, gleichzeitig ist LZ-129 Hindenburg, die das Olympiastadion überfährt.
Die LZ-129 Hindenburg war mit 250 Metern Länge das größte jemals gebaute Luftschiff und Teil des durchchoreografierten Olympiaspektakels. Der Zeppelin war also schon zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft ein fester Bestandteil der Propagandamaschinerie. Daran allerdings erinnert man sich in der Regel nicht allzu gut und auch nicht allzu gerne.
Also letztendlich ist es auch eine Erfahrung, dass das Bild der Zeppelin-Luftschiffe unfassbar positiv, technisch fasziniert und entpolitisiert ist.
Sagt Jürgen Bleibler, Experte für Luftschiffgeschichte im Zeppelin-Museum Friedrichshafen. Er hatte einen wesentlichen Anteil an der Gestaltung der laufenden Ausstellung Gefühlte Wahrheiten, Zeppeline und Nationalsozialismus.
Und gefühlte Wahrheiten sind, nach dem Ersten Weltkrieg diente das Zeppelin-Luftschiff nur noch dem völkerverständigenden Luftverkehr und dem Frieden, also das Schlagwort vom Friedensboten.
Jetzt entlarvt die laufende Ausstellung in Friedrichshafen solche gefühlten Wahrheiten als Märchen oder etwas härter formuliert als Lüge. Dabei geht es nicht nur um den Zeppelin als Propagandainstrument, sondern auch um die Verstrickungen der Konzernlenker mit dem NS-Regime. Prominentes Beispiel Hugo Eckener, in den 1930er Jahren Direktor des Zeppelin-Konzerns. Er galt bisher eher als Nazi-Gegner, allenfalls als Mitläufer. Tatsächlich war Eggener nie NSDAP-Mitglied und tatsächlich bescheinigen Textquellen in der Ausstellung dem Zeppelin-Konzernchef Anfang der 1930er Jahre sogar eine kritische Haltung zur NSDAP. Später dann, und das geht aus alten Zeitungsartikeln hervor, hielt Eggener aber glühende Reden für Hitler und dessen Expansionspläne. Am 6. Mai 1937 geht das Luftschiff LZ-129 Hindenburg nach seinem Atlantiküberflug bei der Landung in Lakehurst bei New York in Flammen auf. 35 Menschen sterben, das Ende der Zeppelin-Produktion ist eingeleitet. Die Werke in Friedrichshafen produzieren fortan Rüstungsgüter jeglicher Art, Flugzeuge, Panzermotoren, sogar Raketen. Doch nach dem Krieg will man davon erstmal nichts mehr wissen und schweigt über die Verstrickungen des Zeppelin-Konzerns mit dem Nazi-Regime. Nun kommt die Aufarbeitung, über 8 Jahrzehnte nach Kriegsende. Und trotzdem, glaubt Museumsdirektorin Silvia Rückert, macht die Beschäftigung mit dem Thema gerade jetzt durchaus Sinn.
Antidemokratische Parteien sind auf dem Vormarsch und letztendlich ist Geschichtsrevisionismus ist salonfähig geworden. Und wir als Museum haben einen Bildungsauftrag und möchten auch, nehmen auch die Erinnerungskultur ernst.
Das immerhin erstmals in einer Art Gesamtbetrachtung, die allerdings reichlich spät kommt. In einem Folgeprojekt wäre eine Aufarbeitung der Verstrickungen des Konzerngebildes nach Ende der Luftschiffproduktion wünschenswert. Eine Idee, die man bereits im Kopf habe, hört man vom Zeppelin-Museum.
Thomas Wagner über die aktuelle Ausstellung im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. CULT, also C-U-L-T, so ist der Ausschuss für Kultur und Bildung des Europäischen Parlaments abgekürzt. Und wie dieser Ausschuss konkret arbeitet, darin gibt uns jetzt die Vorsitzende dieses Kulturausschusses, Nela Riel, einen Einblick. Seit der Europawahl ist die Hamburgerin Vorsitzende. Vorher war sie Lehrerin und hat sich bei der Partei Volt engagiert. Und Volt Europe gehört im Europäischen Parlament zur Grünen-Fraktion. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Schönen guten Abend, Nela Riel. Danke, dass Sie Zeit haben.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Guten Abend.
Also Anfang Mai hat sich CULT getroffen, so heißt der Kulturausschuss des Europaparlaments, dessen Vorsitzende Sie sind. Und es ging um europäische Schulen, es ging um einen Rahmen für audiovisuelle Medien und kreative Freiheit. Und bei dem Treffen ging es unter anderem auch um Desinformation. Wie läuft denn so eine Anhörung? Was passiert da? Was wird entschieden?
Wir laden Expertinnen aus ganz Europa und tatsächlich manchmal auch darüber hinaus zu uns in den Ausschuss ein, wo wir das Gefühl haben, das ist ein Thema, worüber wir jetzt uns eine Meinung bilden müssen, um dementsprechend auch handlungsfähig zu sein. Hier hatten wir Kulturschaffende aus ganz Europa da, Filmschaffende, aber auch WissenschaftlerInnen und zum Thema Desinformation, audiovisuelle Medien. Vielleicht einmal kurz den Einschub, die Richtlinie dazu, die soll ja Ende des Jahres überarbeitet werden, deshalb liegt das bei uns gerade auf dem Tisch. Und da hatten wir dann das Gefühl, wir brauchen dafür Beispiele aus der Praxis, Stimmen aus der Praxis, aber auch aus der Wissenschaft und haben uns da eben Expertinnen zu eingeladen. Was wir gemerkt haben und was uns natürlich sehr freut, ist, dass diese Richtlinie, die wir dann in Europa haben, grundsätzlich sehr, sehr positiv aufgenommen wird. Auch über Europa hinaus. Also andere Kulturschaffende, weltweit Blickende auf Europa und sind fast neidisch darüber, wie wir die Rechte der KünstlerInnen schützen. Da spielt natürlich auch Desinformation mit rein. Da spielt aber auch sowas wie Urheberrechtsschutz mit rein. Natürlich auch, wenn wir auf AI blicken, also künstliche Intelligenz, wie schützen wir die Werke von KünstlerInnen davor, von künstlicher Intelligenz zum Training genutzt zu werden, aber auch einfach nur kopiert zu werden. Der Druck von allen Seiten wächst natürlich. Innovation ist ja ein Schlagwort. Wir in Europa wollen natürlich mithalten, aber gleichzeitig müssen wir einfach immer dafür sorgen, dass das Handeln der Menschen im Zentrum steht. Und das war für mich so die Quintessenz nochmal der Anhörung Anfang Mai bei uns im Ausschuss.
Und finden das alle durch die Bank, die im Ausschuss sind?
Die Mehrheiten, gerade im Europäischen Parlament, sind ja nicht mehr so progressiv, wie sie vor 5 Jahren, als ich noch nicht Mitglied war, waren. Aber man kann schon sagen, dass das, was uns in diesem Ausschuss für Bildung, Kultur, Medien, Jugend und Sport eint, ist wirklich so der Kampf dafür, dass wir sagen, der Mensch muss im Fokus stehen, Kultur muss im Fokus stehen, wenn es dann darum geht, was bedeutet Kultur konkret? Und dann streiten wir uns, ne, wenn wir darum kämpfen, was soll denn konkret gefördert werden. Aber dass Kultur gefördert werden muss, dass Bildung gefördert werden muss, da sind wir uns zum Glück alle so weit einig, dass wir mehr Geld dafür wollen sozusagen. Das ist so der gemeinsame Nenner, auf den wir auch im Ausschuss kommen.
Das Geld könnte ja auch, ist ja schon öfter angedacht worden, eben von den Big Tech-Firmen kommen. Da ist das Stichwort Digitalsteuer, das von dem immer mal wieder geredet wird. Manche europäische Länder haben ja auch so eine Digitalsteuer schon. Und auf EU-Ebene hat man aber jetzt zuletzt den Eindruck gehabt, dass die EU sich das jetzt doch nicht mehr traut, das robust zu verfolgen, weil Trump eben seine Big Tech-Bros schützt und im Gegenzug mit Zöllen gedroht hat. Wie nehmen Sie das im Kulturausschuss wahr?
Ja, das ist ja eben das, was ich meinte. Wir nehmen diesen Druck schon ganz stark wahr, dass es diese guten Ideen gibt und wir als Kulturausschussvorsitzende ganz stark dafür stehen, diesem Druck standzuhalten und unsere Kunstschaffenden in Europa zu schützen. Und wir merken aber schon, dass dann von Seiten der Kommission da oft eingeknickt wird, aufgrund dessen, dass Trump da mit Zöllen droht oder ähnliches. Und das ist was, wo wir einfach sagen müssen, nee, wir machen unsere Gesetze ganz unabhängig davon, was Herr Trump oder irgendein anderer Präsident fordert, weil vor uns stehen die europäischen KünstlerInnen im Mittelpunkt und der Schutz unserer künstlerischen Freiheit hier. Ich will nicht lügen, ganz rechts außen, die Fraktion heißt ja ISN, da sitzt dann die AfD drin. Das sind schon durchaus Trump-Sympathisanten, die wir da auch im Ausschuss haben. Das heißt, es ist nicht immer komplette Einigkeit.
Sie haben gesagt, wo die Meinungen auseinandergehen, ist es dann, wenn es inhaltlich wird. Also wir haben gerade schon den Kulturstaatsminister angesprochen, der ja auch in Deutschland gerne inhaltlich mitbestimmt. Das passiert aber auch nicht nur ihm, wenn es um die Berlinale geht und wieder pro-palästinensische Stimmen vorkommen dürfen oder nicht. In Italien hat die Regierung den Biennale-Chef von Venedig gesetzt. Der hat Russland sein Pavillon bespielen lassen mit dem französischen Rassemblement National. Da gibt es auch noch ein robuster Akteur da. Welche Kulturkämpfe prägen die EU gerade?
Ja, da haben Sie all die Beispiele angesprochen, die mir gerade ganz, ganz, ganz viel Sorgen machen. Und gerade Deutschland ist ja leider gerade eins der Vorreiterbeispiele, wo ich einfach von ganz vielen Kundschaftenden höre, dass sie das Gefühl haben, sie werden einer Art Gesinnungsprüfung unterzogen und das verunsichert die Branche einfach wirklich. Also es führt wirklich so eine Art Selbstzensur. Es geht nicht nur um den Konflikt im Gaza. Es geht auch zum Beispiel darum, können wir noch Sachen wie LGBTQAI auf unsere Programme schreiben? Also wirklich, da können wir doch die Regenbogenflagge verwenden. Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass Europa gerade da so seinen moralischen, und auch wir als Deutschland unseren moralischen Kompass verlieren. Das ist meine Idee als Ausschussvorsitzende, gerade so ein Gesetz zur kulturellen Freiheit zu entwickeln. Das heißt, so eine Art, wir haben ja auch das Medienfreiheitsgesetz, das europäische, dass wir einfach sagen, wir haben jetzt und wir brauchen jetzt, jetzt ist an der Zeit für ein europäisches kulturelles Freiheitsgesetz, so dass wir einfach wirklich dafür sorgen, dass Kunstschaffende in ganz Europa ja weiterhin frei tätig sein können. Ich glaube, all die Beispiele, die Sie gerade genannt haben, zeigen, dass das ganz, ganz notwendig gerade ist.
Aber das Problem ist doch bei der gerade, also bei der dieser Einschränkung von Kunstfreiheit, bei der wir zum Beispiel in einem Fall wie dem Buchhandelspreis reden, dass ja das eben genau nicht, also Förderung oder Preise eben nicht rechtlich eingeklagt werden sollen. Was würde denn dann ein Gesetz bringen? Weil Kunstfreiheit haben wir ja schon im Grundgesetz und Meinungsfreiheit ja auch.
Ja, genau. Also da haben Sie natürlich absolut recht. Natürlich diese Preise, ne, die sind, und das sehen wir ja gerade, die sind eigentlich frei von politischer Einmischung, aber wir sehen gerade die politische Einmischung. Wir sehen, dass die stattfindet. Und davor soll dieses Gesetz schützen. Da muss wirklich drinstehen, dass genau diese Preise, Fördergelder davon unabhängig sind.
Und aber nur nochmal zum Verständnis, weil es ist ja tatsächlich so, dass Kultur vor allem geregelt ist in einem Föderalismus, wie wir ihn in der Bundesrepublik haben, darüber, dass die Kommunen es bezahlen und die Länder es bezahlen und bei ein paar Projekten eigentlich, dass der Bund das auch noch bezahlt. Also wie würde denn dann so eine Kulturfreiheitsrichtlinie von der EU wirken können?
Wir haben das zum Beispiel beim KI-Gesetz, wir haben den Data Act auch, das sind ähnliche, ganz ähnliche Schutzmechanismen wie die, die mir hier in diesem, ich sage es jetzt mal auf Englisch den Begriff Creative Freedom Act, dann klingt das auch wie der Empfänger der Media Freedom Act, vorschlägt. Das heißt, es sind ganz, ganz grob möchte ich nicht sagen, aber natürlich schon so, dass sie viel Spielraum zulassen. Grundsätzlich erstmal Schutzmechanismen, die dann wirken würden, wenn wir sehen, wie im Falle auch der Slowakei, wo Kulturschaffende entlassen wurden von der Kulturministerin, wo wir dann sehen, hey, hier greifen jetzt gewisse Schutzmechanismen auf europäischer Ebene. Wir haben natürlich auch, und das werden Sie und die Zuhörenden auch wissen, nicht nur Creative Europe, wir verhandeln gerade über Agora EU, das ist das neue Förderprogramm, wo dann Creative Europe drunter fällt. Das klingt jetzt alles sehr technisch. Das sind dann aber andere Maßnahmen natürlich, über die Gelder fließen, also Beihilfen sozusagen fließen. Und dann würden wir dann wirklich einfach schauen müssen, wenn kulturelle Freiheit Ländern eingeschränkt wird, können wir diese Gelder dann noch vergeben.
Das ist dann also der Hebel, das ist wie bei den Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit, dass man dann sagt, hier, wenn ihr Kulturfreiheit einschränkt, dann kriegt ihr halt kein Geld mehr von der EU und dann fallen bestimmte Projekte flach. Vielen Dank, Nela Riel, die Vorsitzende von KULT, dem Kulturausschuss des Europäischen Parlaments, für diesen Einblick in ihre Arbeit. Und wenn jetzt morgen die kurze Arbeitswoche losgeht, dann bereiten wir Sie mit der Kulturpresseschau von Hans von Trotha schon mal drauf vor.
Wir leben in historisch bewegten Zeiten. Da wundert es nicht, dass die Feuilletons sich mit den Dynamiken beschäftigen, die der Blick in die Vergangenheit oder auch der in die Zukunft freisetzen kann. Michael Hesse wundert sich in der Frankfurter Rundschau, dass in Deutschland gerade Merkel-Zeit herrsche. Die Deutschen würden die einstige Kanzlerin zur Ikone erheben. Er sieht darin eine Form der Realitätsverweigerung. Und da kommt der Dreiklang von Geschichte, Gegenwart und Zukunft ins Spiel. Man wolle sich nicht auf das einlassen, was da kommen könnte, sondern stattdessen die Erinnerungen an die 2010er Jahre pflegen, als Deutschland noch einmal ein kleines Wirtschaftswunder erlebte. Wie nebensächlich, fügt Michael Hesse hinzu, das war übrigens die Zeit, als Merkel ihrem Finanzminister Schäuble freie Bahn ließ, die Ideologie von der schwarzen Null Wirklichkeit werden zu lassen. Die Folge sind Löcher im Asphalt, zahllose Baustellen, eine kaputte Deutsche Bahn, die verschleppte Energiewende, der Bau von Nord Stream 2, eine zementierte Ungleichheit und vieles mehr. Wer glaubt, in Merkel-Zeiten sei alles gut gewesen, irrt, so Michael Hesse. Aber viele Deutsche wollen offenbar die Augen vor der Zukunft verschließen. Deswegen die Vergangenheit. Nostalgie sei ja auch schön. Gerade die Deutschen seien darin Meister. Und, so der Kommentator, nie gut damit gefahren. Dieselbe Rundschau liefert in demselben Feuilleton eine theoretische Grundlage für diese praktische Betrachtung. Die Rezension einer Neuauflage des Essays »Die Wick-Interpretation der Geschichte« von Herbert Butterfield von 1931. Rezensent ist Michael Hesse. Butterfield warnte schon damals vor der Gleichsetzung von Vergangenheit und Gegenwart. Und da kommt er wieder, der Dreisprung von früher übers Heute in das, was da kommen mag. Angesichts der aktuellen Krisen würde sich der Blick gebannt auf die Zeit vor 1914 oder die 1920er und 1930er Jahre des vergangenen Jahrhunderts richten. Doch der Rückgriff habe so seine Tücken. Das gelte besonders für eine Art Rückprojektion in die Vergangenheit, die wir als Fortschritt betrachten. Für alles finden wir Vorläufer in der Geschichte und sind geneigt, ein kontinuierliches Band vom Vergangenen zur Gegenwart zu ziehen. Das sollte man jedoch besser unterlassen, so der britische Historiker Butterfield schon 1931. Er warnt davor, historische Tatsachen in einer Ursache-Wirkungsrelation nach dem Maßstab der Gegenwart zu deuten. Das sei eine Verklärung der Gegenwart und der Geschichte in einem. Butterfield empfiehlt Historikern, nicht nach Ähnlichkeiten mit der Gegenwart, sondern nach Unterschieden zu suchen. Darin sieht Michael Hesse gerade heute ein wichtiges Korrektiv. Das Credo lautet, Veränderungen muss man aus der eigenen Zeit heraus verstehen. Apropos Credo. Leo XIV. Hat sich zur KI zu Wort gemeldet. Und während Michael Hesses Anwendung seiner historischen Lektüre auf die Gegenwart am Beispiel von Angela Merkel vorführt, wie dynamisch sich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in einem politischen Leben zueinander verhalten können, zeigt Christian Geier im Rahmen einer spitzfindigen philologischen Analyse anhand von Leos Enzyklika, dass auch ein einzelner Text eine solche Dynamik enthalten kann. Der Papst scheine sich über die Halbwertszeit von Einlassungen zur KI keine Illusionen zu machen. Jede Aussage dazu laufe Gefahr, in kurzer Zeit überholt zu sein. Und wir alle, einschließlich derjenigen, die sie entwickeln, wüssten nur wenig über ihre tatsächliche Funktionsweise. Moderne künstliche Intelligenzen würden eher gezüchtet als gebaut. Die Entwickler schaffen eine Architektur, auf der KI wächst. Christian Geier interpretiert es so. Der methodische Agnostizismus paart sich in der Enzyklika mit nachgerade poetischen Beschwörungen eines Menschseins, wie wir es kennen, das entwicklungsfähig bleibt. Indem er die Prozesslogik unterstreicht, gibt der Heilige Vater zu verstehen, dass auch der Heilige Stuhl kein anthropologisches Bollwerk gegen technologische Umgestaltungen des Menschseins ist. Die Warnungen vor einem Babelsyndrom, das Gott ins Handwerk pfuscht, so Christian Geier, die stehen drin im Text, werden von ihm aber auch überholt. Wie gesagt, wir leben in historisch bewegten Zeiten. Und wie?
Hans von Trotter mit der Kulturpresseschau von morgen und eine gute Nacht und einen schönen Tag morgen wünscht Ihnen Vivian Perkovic.